Ja, wir kommen heute, wir fahren in unserem Hören auf die Offenbarung, auf das letzte Buch der Bibel fort und kommen heute zu Offenbarung Kapitel 2. Das heißt, wir beginnen heute mit den Sendschreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich für jeden Sendbrief eine ganze Stunde nehme, aber für die erste, ich will auch etwas grundsätzlicher sagen, möchte ich das auf jeden Fall heute tun. Und wir stellen uns heute unter Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe: Das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt oder entlarvt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Meine Brüder und meine Schwestern, die Offenbarung, die schrieb der Apostel Johannes von einer Insel. Ich habe leider keine größere Karte gefunden. Die ist hier. Also wenn das hier Kleinasien ist, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Kleinasien ist, dann ist die Insel Patmos hier. Nicht weit vom Festland, aber doch so, dass man nicht einfach rübergehen kann. Und er schrieb sie an Gemeinden, die sind hier in dieser Provinz, also ich sag mal im Südwesten von Kleinasien, in der sogenannten Provinz Asia. Es waren sieben Gemeinden, das hatten wir letztes Mal schon gehört. Und zwar, wir können es noch einmal uns kurz anschauen, wenn wir wollen. Ist also die Gemeinde von Ephesus. Dann die Gemeinde von Smyrna. Smyrna ist übrigens die Stadt, die heute Izmir heißt. Also das ist eine große Stadt. Ephesus, meine Frau und ich, wir waren zweimal schon da. Das ist eigentlich nur noch ein Trümmerhaufen, Trümmerfeld, aber sehr gut ausgegraben, also ist hochinteressant. Pergamon ist auch sehr, am Berg liegt es. Thyatira, da kann man nicht mehr so sonderlich viel sehen. Dann Sardes, auch nicht mehr so viel sehen. Philadelphia, das ist durchaus noch da. Und Laodicea ist absolut platt. Da kann man nichts sehen. Also das ist wirklich nur noch ein steiniger Felsen. Das sind die Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist. Gemeinden an der Südwestküste Kleinasiens. All diese Gemeinden leben in einer Umwelt, die alles andere als förderlich ist für ein Christsein. Aber welche Umwelt ist schon förderlich für Christsein? Manche Gemeinden, die sind richtig konventionell, mit sich selbst zufrieden, wohlhabend, Aber sie streben wirklich eher danach, ihre Sicherheit zu haben, ihre Zufriedenheit. Andere Gemeinden, die leben in wirklich, sind darauf aus, lehrmäßig in jeder Weise sehr präzise zu sein. Aber wenn es dann darum geht, für Menschen da zu sein, sich auch Zeit zu nehmen, nö, will man nicht. Andere Gemeinden haben den Ruf, separatistisch zu sein, also sich von anderen abzugrenzen, mit anderen nichts zu tun haben zu wollen. Sie werden auch von ihrer Umgebung auf diese Weise stigmatisiert, also man zeigt mit dem Finger auf sie. In anderen Gemeinden, ihr Lieben, auch das kam damals schon vor, gab es das, was man Sexskandale nennt. Denken wir hier an die Gemeinde von Pergamon oder auch von Thyatira. Dann gibt es auch Gemeinden, da ist mehr Schein als Sein. Die Gemeinde von Sardes, dieser muss der Herr sagen, du hast den Namen, dass du lebst, aber in Wahrheit bist du tot. Dann gibt es auch Gemeinden, die sind klein, aber sie lieben den Herrn, wie die Gemeinde von Philadelphia und dann eben auch die Gemeinde von Laodicea. Ich vermute mal, das ist die bekannteste. Manche Gemeinden, sie blühen auf. Sie sind klein, aber sie blühen. Manche Gemeinden, sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Man suchte sich anzupassen an die Gesellschaft um sich herum. Was fällt auf? Diese Gemeinden, sie sind durchaus sehr unterschiedlich. Und sie unterscheiden sich auch voneinander. Aber an all diese Gemeinden schreibt der Herr. Diese sieben Sendschreiben, wir finden sie ja in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung, die haben alle ein gewisses Schema. Ich will euch wenigstens dieses Schema mal sagen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Wir wollen natürlich nachher achten mehr auf den Inhalt, aber dass wir das auf jeden Fall nochmal angesprochen haben. Zunächst beginnt jedes Sendschreiben mit einer Anrede. Und zwar mit der Anrede, dem Engel der Gemeinde in so und so schreibe. Ja? Zum Beispiel in der Gemeinde von Ephesus, wenn wir da bleiben, da steht es gleich am Anfang. Anrede, dem Engel der Gemeinde. Dann in jeder Gemeinde steht der Befehl, schreibe an sie. Richte das Wort an sie. Und dann steht in jeder Gemeinde dieses Wort, das wir etwa in Offenbarung 2, Vers 1 lesen, das sagt oder dies sagt. Findest du in jedem Sendschreiben. Was heißt das? Das heißt, der hier spricht, der hat Autorität. Dies sagt oder das sagt. So begannen zum Beispiel die Edikte der Kaiser, auch schon im Persischen Reich. Das ist ein Erlass. Das ist nicht einfach, ach so, das wollte ich euch auch noch mal mitteilen und so weiter. Nein, dies sagt, das ist eine Aussage der Autorität. Und dann in jedem Sendschreiben haben wir eine Selbstbezeichnung, eine Selbstdarstellung, eine Selbstcharakterisierung von Christus. Wir hatten ja in der letzten Stunde, also vor 14 Tagen, uns die Vision genauer angeschaut, in der Johannes Christus sieht. Er blickt sich um, er hört eine Stimme und dann sieht er zunächst die sieben Leuchter und dann inmitten dieser sieben Leuchter, dieser sieben Gemeinden, Jesus Christus wandeln. Und dann wird er dargestellt, dann wird er geschildert. Und jetzt lesen wir in jedem dieser sieben Sendschreiben einen Aspekt von dem, was über Jesus ausgesagt ist, in Offenbarung Kapitel 1. Wir werden das noch im Einzelnen uns anschauen. Weiter, was wir auch in jedem Sendschreiben uns zur Kenntnis nehmen, das ist die Aussage, ich kenne, ich weiß. Gott weiß. Wir wollen nachher nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Ja, wir lesen das so schnell, ich weiß. Was heißt das eigentlich? In 3 von 5 Sendschreiben steht, aber ich habe gegen dich. Kritik. Und im Kritik, in der Kritik zusammen ist der Aufruf mit der Buße. Es gibt ja Christen, die sagen, Buße, das ist etwas, was eigentlich nicht mehr für uns richtig zählt. Glaube alleine reicht. Ihr Lieben, ihr habt keine Ahnung. Nicht nur hier, in diesen 7 Sendschreiben wird sehr oft zur Buße aufgerufen. Denken wir etwa auch an die Gemeinde von Korinth, 2. Korinther Kapitel 7, wo Paulus zur Buße aufruft und sagt, ja Leute, die Buße ist bei euch auch geschehen. Welch ein Segen ist das für euch als Gemeinde. Es ist nicht nur so, dass Menschen Buße tun müssen, die ungläubig sind und dann sich sozusagen bekehren müssen. Nein, keineswegs. Der Aufruf auch zum Bekehren. Wisst ihr, wo wir den zum ersten Mal lesen? Den lesen wir zum ersten Mal im 5. Buch Mose an das Volk Gottes gerichtet. Wenn ihr, die ihr abgefallen seid, euch bekehrt. Und immer wieder kommt im Alten Testament das Wort bekehren, kehrt um, vor. Und auch im Neuen Testament, in den Briefen. Buße tun. Bekehrt euch, kehrt um. Und dann ist jeder Brief endet mit der Aussage, wer ein Ohr hat, der höre. Und dann kommt, was der Geist den Gemeinden, übrigens allen Gemeinden, sagt. Es ist nicht so, dass das eine also für die Gemeinde von Ephesus ist, das nächste dann für die Gemeinde von Smyrna und das dritte dann für die Gemeinde von Pergamon, Thyatira und so weiter. Nein, allen Gemeinden sagt der Herr das. Aber manches zählt für dich, für uns ganz konkret in unsere Situation hinein. Aber was wir in diesen 7 Gemeinden zu hören bekommen, ich sag mal, das ist ein Querschnitt durch die gesamte Kirchengeschichte, durch die gesamte Gemeindegeschichte, durch die unterschiedlichen Situationen, in denen wir uns befinden. Und was wir auch in jedem Brief finden, das ist eine Verheißung. Wie gesagt, die Reihenfolge der 7 Sendschreiben ist, also es beginnt mit Ephesus, dann kommt Smyrna, dann kommt Pergamon, dann kommt Thyatira, dann Sardes, dann Philadelphia und zum Schluss Laodicea. Warum diese Reihenfolge? Ich sag mal, ich glaube persönlich, dass es ganz einfach eine geografische Reihenfolge ist. Paulus war hier in Patmos, hatte ich gesagt, dann ist das der nächste Ort, ist Ephesus. Dann geht es nach Norden, Smyrna, und dann geht es Pergamon noch weiter nach Norden, und dann geht es ins Landesinnere nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und schlussendlich Laodicea. Ich persönlich glaube, dass es keinen anderen Grund hat, als das war die Reihenfolge, in der ein Bote sozusagen den Brief dann an die Gemeinden bringen musste. Ich erinnere euch noch einmal daran, wir hatten ja in der Gemeinde von Rom, wir hatten uns den Römerbrief angeschaut, und auch da war es jemand, es war eine Frau, die diesen hochwichtigen Brief von der Gegend von Korinth, von Kenchrea, dann bis nach Rom bringen musste. Post gab es damals noch nicht, das heißt, das musste so überbracht werden und ganz wichtige Briefe, da hatte man dann tatsächlich Boten. Davon wird auch übrigens im 2. Korintherbrief etwa davon gesprochen, dass Boten gesandt werden. Aha, also diese Briefe sind an die 7 Gemeinden von damals gerichtet. Antwort ja. Aber wisst ihr, Das ist sozusagen nur die Folie. Die eigentlich Angeredeten, das ist die Gemeinde von allen Zeiten. Das sind wir. Wir auch heute. Denn noch einmal, was wir hier lesen, ist ein Querschnitt, der durch alle Zeiten hindurchgeht. Und damit beginnen wir einmal mit der Gemeinde von Ephesus. Ich habe mal eine Überschrift versucht rüberzusetzen. Und dann würde ich sagen, dieser Brief ist an die Konventionellen. An die Konventionellen. Ich will es gleich erklären, was das ist. Aber ihr könnt es euch ja mal aufschreiben. Urteilsvermögen, Formalismus, aber ohne Liebe. Ephesus. Wenn man noch heute durch die Straßen von dieser alten Stadt geht, es ist sehr viel inzwischen ausgegraben worden. Im Augenblick liegt Ephesus übrigens ein bisschen im Landesinnern. Das liegt daran, dass der Fluss, der dort vorbeifließt, so viel Geröll angeschwemmt hat, dass sich die Küste weiter nach ins Meer hinein erstreckt hat. Aber man will das wieder ausgraben, sodass man dann mit einem Schiff, sogar so wie es Paulus mal gemacht hat, das soll die nächste Touristenattraktion sein, dann auch mit dem Schiff nach Ephesus kommen kann. Aber wenn man durch diese Straßen geht, dann bekommt man auch einen Eindruck von dem Reichtum dieser Stadt. Tatsächlich war das hier Südwesten vom Kleinasien eines der reichsten Gegenden innerhalb des Römischen Reiches. Man kann es vergleichen mit der Gegend rund um Rom, das war auch sehr reich, und dann natürlich Alexandria, also Ägypten. Das waren sozusagen die Wirtschaftsmetropolen, die Wirtschaftsgegenden, wo die Wirtschaft am optimalen lief. Dazu kam, dass Ephesus bekannt war durch einen Tempel, durch ein Heiligtum, und zwar der Artemis oder der Diana. Die Leute verdienten damit sehr, sehr viel Geld. Ihr kennt das aus der Apostelgeschichte 19, wo der Silberschmied auftrat, Demetrius, und dann einen Aufstand da machte, wo die Leute durch die Straßen zogen und rufen, groß ist die Artemis oder die Diana der Epheser. Also Artemis ist der griechische Name, Diana der lateinische Name. Und Ephesus war auch ein Zentrum des Okkultismus. Ja, nicht nur des Götzendienstes, nicht nur eine Wirtschaftsmetropole, sondern auch ein Ort des Okkultismus. Wenn ihr mal Apostelgeschichte 19 lest, da kommt das zum Ausdruck, als Paulus das Evangelium verkündete, da brachten die Leute ihre ganzen Zauberbücher und so weiter und ließen das und verbrannten das. Ja? Das war ein Riesenberg von Okkultismus und Spiritismus, der dort herrschte in Ephesus. Vers 1. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Johannes hatte diese Vision, diese Botschaft am Tag des Herrn. Und ich kann mir gut vorstellen, er blickte von der Insel herüber aufs Festland. Er war im Geist bei diesem Gottesdienst dabei. Aber dann war noch etwas inzwischen passiert. Wir hatten es gelesen in Kapitel 1. Der Herr war ihm erschienen. Und die Folge für Johannes war, er fiel zu Boden wie tot. Das lesen wir immer wieder in der Offenbarung. Nicht nur bei den Dienern Gottes, sondern auch im Blick auf die Welt. Wenn Christus erscheint, wenn er in die Wirklichkeit, in die Realität dieser Wirklichkeit hineintritt, aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit tritt, dann verglüht die Welt. Und dann scheinen auch seine Diener zu Tode zu kommen. Johannes, er fiel zu Boden, wie tot, sagt er. Das ist das Kennzeichen eines Knechtes, dass er nichts zu melden hat. Es gibt ja, in der Theologie ist es ja sehr beliebt, über die menschlichen Autoren zu sprechen, die in der Bibel ihre Schriften geschrieben haben. Ja, sie waren keine willenlosen Objekte, aber ihr Lieben, sie waren eins, sie waren Knechte. Oder so wie es Petrus einmal sagt, jede Weissagung, die gesagt wurde, ist nicht aus dem Willen eines Menschen hervorgekommen. Und was Johannes hier hört, das ist dem Engel der Gemeinde von Ephesus das Schreibe. Über den Engel hatten wir uns das letzte Mal schon Gedanken gemacht. Es kamen danach noch einige Fragen. Ich will deswegen nochmal darauf eingehen. Also einige nehmen ja an, das sei so eine Art Postbote. Ja, in diesem Sinn kommt das Wort Angelos vor, als Bote. Ganz einfach als Bote. Angelos, da sagen andere, naja, das ist der Leiter der Gemeinde. Man nahm also an, dass damals schon es einen Leiter in der Gemeinde gab und nicht eben ein Gremium die Gemeinde leitete, wie wir es normalerweise im Neuen Testament lesen. Das kann sein, ich will das gar nicht ausschließen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es Engel sind. Die Offenbarung weiß sehr viel von Engeln. Deswegen glaube ich nicht, dass sie dieses Wort in einem abgeschwächten Sinn hier gebraucht, im Blick auf Menschen. Möglicherweise meint sie beides. Das ist nicht immer klar. Aber eins sollten wir uns im Klaren sein. Was uns hier die Offenbarung zeigt, das ist, sie reißt sozusagen die Dimensionen der Sichtbarkeit, in denen wir häufig gefangen sind, auf und nimmt uns hinein in einen Gottesdienst, an dem auch Engel teilnehmen. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon gelesen, Hebräer Kapitel 12. Haben wir gelesen oder nicht? Wisst ihr es noch?
Ja,
haben wir gelesen. Okay, dann brauchen wir es nicht nochmal zu lesen. Aber da wird uns berichtet von einem Gottesdienst im Himmel. Aber ich will euch noch mal auf einige andere Bibelstellen hinweisen, in denen gesagt wird, wie viel wir auch mit Engeln zu tun haben, obwohl wir nicht auf sie fixiert sein sollen. Schlagt mal bitte auf Apostelgeschichte Kapitel 12. Apostelgeschichte Kapitel 12. Da wird uns berichtet, wie der Apostel Petrus im Gefängnis war. Und wie ein Engel ihn dann herausrettete. Ja, er war angekettet neben Soldaten. Hochinteressante Geschichte. Und während dieser Zeit betete diese Gemeinde. Sie betete für Petrus. Und dann passierte Folgendes. Ich lese mal ab Vers 5. Auf Apostelgeschichte 12 ab Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Er war angekettet an Soldaten, also da war kein Wegkommen. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden. Und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite. Ja, Engel sind nicht sehr sanft in der Bibel. Ja, das ist, fällt einem immer wieder auf. Der haut den an. An die Seite und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Also die hatten ja damals so lange Gewänder, und damit sie nicht über ihr Gewand stolperten. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Talar tragen musste, da bin ich natürlich drüber gestolpert, als ich da so eine Treppe rüberlauf. Also man muss den Talar dann hochziehen oder aber einen Gürtel drum ziehen. Und das war die normale Form, wie die Leute damals dann auch gingen. Sie banden sich einen Gürtel rum und dadurch rutschte natürlich die ganze Geschichte etwas mehr nach oben. Das passierte hier. Also umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und Petrus tat es, und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Das ist interessant. Petrus wusste in diesem Augenblick nicht, ist das jetzt Wirklichkeit oder träume ich das nur, oder ist das ein Gesicht oder wie auch immer. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich, jetzt erst, und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte, nämlich ihn zu töten. Und er besann sich, und er ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Pass auf, und jetzt, was jetzt kommt. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Nicht? Die Leute hatten sich versammelt, beteten, das war gefährlich. Wer steht da jetzt vor der Tür? Könnten ja auch Soldaten sein können. Jakobus war schon um einen Kopf kürzer gemacht worden oder wurde kurz danach gemacht. Petrus war im Gefängnis, es war brenzlig geworden in Jerusalem. Und jetzt kommt es. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass er es sei. Da sprachen sie, und jetzt hört gut zu: Es ist sein Engel. Kann man daraus schließen, dass jeder Christ einen Engel hat? Weiß ich nicht. Steht so nirgendwo in der Bibel. Aber sowas steht auch drin. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr, und dann waren sie alle voller Freude und lobten Gott. Ich will euch noch ein Ereignis sagen, eine Geschichte, übrigens ein ganzes Kapitel. Und ich empfehle euch, dieses Kapitel mal zu lesen, weil in diesem Kapitel Jesus seine Einstellung verkündet zu den Kindern. Also alle, die mit Kindern zu tun haben, ob es in der Sonntagsschule ist oder die selbst Kinder haben, lest dieses Kapitel. Es ist Matthäus 18. Ein Kapitel, das viel zu wenig unter diesem Aspekt gelesen wird. Und zwar unter verschiedenen Aspekten. Es ging um die Frage natürlich der Jünger, wer ist der Größte im Reich der Jünger, im Reich der Himmel. Und dann spricht Jesus einiges über die Kinder. Wir wollen jetzt nicht alles lesen. Übrigens in diesem Zusammenhang spricht er dann auch von dem verlorenen Schäflein. Hochinteressant. Aber lesen wir mal ab Matthäus 18, Vers 5. Da sagt Jesus: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Verachten wir niemals die sogenannte Kinderarbeit in einer Gemeinde. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Übrigens, das ist ein Gericht, das kommt noch einmal in der Bibel vor, und zwar im Blick auf die Hure Babylon in der Offenbarung. Da wird das Gleiche auch nochmal gesagt, sonst nirgendwo. Vers 7. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Pass auf, was du tust in der Gemeinde. Du bist auch ein Vorbild für jüngere Leute, für Kinder. sei ihnen kein Anstoß. Ich sage das auch mal, auch wenn Pärchen zueinander sind. Ja, andere sehen das. Passt hier auf. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Und jetzt ist Jesus sofort wieder bei den Kindern. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, und jetzt hört gut zu, was jetzt kommt. Ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und dann geht es weiter. Meines Erachtens weiter spricht Jesus über die Kinder. Ihre Engel im Himmel. Die Bibel sagt da nicht viel von. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mal gesagt, im Mittelalter hat man ganze Engel-Hierarchien versucht zu konstruieren. Das ist uns nicht gegeben. Im Gegenteil, die Bibel warnt davor, uns zu viel mit diesen Mächten zu beschäftigen. Aber eins ist deutlich. Es gibt sie. Es gibt auch Völkerengel. Engel für ganze Völker. Schlagen wir dazu bitte mal auf den Propheten Daniel. Daniel Kapitel 10. Daniel Kapitel 10. Ab Vers 13 lesen wir einmal. Da steht von einem Fürsten, ganz offensichtlich, bin ich zu schnell? Daniel, Kapitel 10, Vers 13. Da lesen wir von einem Fürsten, ganz offensichtlich einem Engelfürsten, über das Königreich Persien. Und es wird hier gesagt, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe Michael, also der Erzengel Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Hier wird also von Fürsten über Engel, von Engelfürsten über ganze Völker, über ganze Nationen gesprochen. 21 Tage. Es hat sich ja inzwischen rumgesprochen, ich mache im Augenblick so eine thematische Predigt über die unsichtbare Welt. Und da beschäftigt sich man sich natürlich sehr viel damit. Und wenn ihr einmal das ganze Kapitel 10 lest, ich empfehle es euch mal, und das etwa vergleicht mit Daniel Kapitel 9, in Daniel Kapitel 9, da betet Daniel. Und wisst ihr, was passierte? Da kam sofort der Engel Gabriel. Und er gab ihm dann eine Botschaft, eine Offenbarung. Und dann hatte Daniel plötzlich wieder eine Vision. Die wird uns in Daniel 10 erklärt. Und wisst ihr, was da passierte? Da musste er 21 Tage warten. Und Daniel wusste nicht, warum. Wieso, warum, was jetzt passierte. Daniel sagt, ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken, ich konnte nichts mehr machen. Hier in Vers 13 lesen wir, warum. Weil da ganz offensichtlich in der unsichtbaren Welt ein Kampf war, sodass es zu einer Verzögerung kam von 21 Tagen. Wir denken immer, Gott ist doch souverän und er kann eingreifen. Ja, natürlich greift er ein. Aber ganz offensichtlich gibt es auch solche Mächte, wo Gott, hätte beinahe gesagt, Rücksicht darauf nimmt, sodass manche Gebete nicht sofort erhört werden. Lest mal Daniel 10, es ist hochspannend in diesem Zusammenhang das zu lesen. Daniel war da am Fluss Hiddekel, also das ist der Fluss Tigris, darunter ist er heute für uns bekannt in Persien. Aber das sind auch Möglichkeiten, wobei wir manchmal einen Blick hineinbekommen in die unsichtbare Welt, wo uns Dinge ja kurz aufgerissen werden, dann wieder zugemacht wird, der Vorhang, damit wir auch nicht zu lange uns mit diesen ganzen Geschichten beschäftigen, weil wir auf Christus, auf den dreieinen Gott ausgerichtet sein sollen, nicht auf diese Zwischenmächte. Aber das alles wird uns auch geschildert. Und dann ist natürlich die Frage, ja, gibt es da nicht auch Engel, die für eine Gemeinde zuständig sind, nicht als Vermittler? Das war der Irrtum des Mittelalters, ja, dass sie so eine Art Mittlerposition haben, aber als Diener, als Helfer, als Beschützer auch. Hier für den Petrus. Wir wissen nicht viel darüber, ist auch gut so. Aber das, was wir wissen, sollten wir durchaus zur Kenntnis nehmen. Und was hier in Daniel 10 berichtet wird, wisst ihr, Paulus spricht einmal im Kolosserbrief Kapitel 2 davon, dass er im Blick auf die Gemeinde von Kolosse, die so sehr, übrigens auch an Engelmächte und sowas gebunden waren, es kommt in diesem ganzen Brief zum Ausdruck auch an Schicksalsmächte, an anonyme Mächte und darauf fixiert waren, in ihrem ganzen Lebensstil und so weiter. Da schreibt Paulus, dass er einen gewaltigen Kampf hat. Das griechische Wort heißt hier epagonizestai. Da steckt hier das Wort Agonie drin. Agonie ist ein Todeskampf. Und ep, das heißt noch ein Übertodeskampf. In Kolosser Kapitel 2, Vers 1. Und zwar für eine Gemeinde. Ich frage mich manchmal, ob wir als Gemeinde überhaupt wissen noch, was Beten eigentlich heißt, dass das auch ein Kämpfen bedeutet. Und dann diese Gemeinde in Offenbarung, wir müssen kehren zurück zur Offenbarung. Da schreibt der Herr, ich kenne deine Werke oder ich weiß deine Werke. Übrigens ist das der Angelpunkt aller Sendschreiben. Und ich frage mal, ist das nicht auch der Kern unserer Verkündigung? Jeder Bibelstunde, auch jeder Predigt. Dass dort der Diener das Wort Gottes zu predigen hat, Menschen, die Gott kennt, wo der Herr genau weiß, was sie bewegt, was sie umtreibt. Ich, sagt der Herr, wir als Pastoren wissen sehr wenig. Ja. Ich sag mal, ich durchschaue noch nicht mal meinen Computer, was damit passiert, aber das kann man vielleicht noch lernen. Aber selbst andere Menschen, naja, da denkt man manchmal, den kenne ich jetzt, wie der reagiert. Ja. Pustekuchen. Man selbst, da weiß man am wenigsten, wie man ist oder wie man sich verstehen kann. Gott kennt uns. Ich weiß von dir. Ich weiß deine Werke, ich weiß dein Tun, dein Lassen. Ich weiß es durch und durch. Ich weiß. Wollen wir, dass jemand von uns weiß? Ich selbst bin in einer Zeit aufgewachsen, die war geprägt so in der Umwelt von Sartre, Jean-Paul Sartre, ein Existenzialist. Und er hat einige Bücher geschrieben und er hat auch darüber nachgedacht, was eigentlich das Schlimmste ist für ihn. Und er sagte, das Schlimmste für mich ist, wenn ich beobachtet werde. Wenn sozusagen ich das Gefühl haben muss, dass durch ein Schlüsselloch mich jemand beobachtet. An Gott hat er nicht geglaubt, aber wenn es jetzt ein Mensch ist. Und er sagte dann, die Hölle das ist der andere. Beobachtet zu werden, keine Privatsphäre, keine Intimsphäre zu haben, das ist die Hölle. Ich habe den Eindruck, deswegen sage ich das, heute leben wir in einer Generation, wo genau, ich würde mal sagen, die Sache auf der anderen Seite, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Facebook, man muss jedes Mal erzählen, allen Leuten aller Welt, nicht was man gerade macht oder ob man gerade Eis essen war oder mit wem man gerade zusammen unterwegs war. Das wäre zu meiner Zeit, mal abgesehen davon, dass es dort noch kein Internet gab, völlig undenkbar gewesen. Ja? Das tat man nicht, das pflegte man nicht zu tun. Heute ist das ist eine andere Einstellung vielleicht auch zur Wirklichkeit. Vielleicht möchte man das auch, weil man auf diese Weise das Gefühl hat, jetzt weiß ich, dass ich da bin, wenn ich viele Freunde habe, wenn ich viele Leute habe, die das, was ich so gemacht habe, ob ich jetzt Eis essen gegangen bin oder wo ich Urlaub gemacht habe, dass die das dann auch ordentlich liken. Vielleicht auch ein Gefühl, vielleicht ein Gefühl der Verzweiflung, ich weiß es nicht. Wir wissen auch aus Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Und wisst ihr, was David dabei erfährt? Er sieht das einerseits als durchaus etwas Schreckliches. Vor diesem Gott kann ich nicht fliehen, wohin auch. Andererseits ist es unsagbar tröstlich, dass dieser Gott mich kennt, dass dieser Gott weiß von mir, wenn vielleicht Menschen mich vergessen haben, wenn vielleicht Menschen nichts mehr von mir wissen wollen. Und Gottes Wissen, das ist viel mehr als nur ein theoretisches zur Kenntnisnahme. Aha, ich kenne hier den oder wen auch immer. Wenn die Heilige Schrift davon spricht, dass Gott uns erkannt hat, dann heißt das, dass er ein Auge auf uns geworfen hat, und zwar ein gnädiges Auge. Römer 8, Vers 29, die er erkannt hat. Die hat er auch erwählt. Die er erwählt hat, hat er berufen. Noch einmal, das ist kein theoretisches zur Kenntnis nehmen. Ach ja, den kenne ich auch noch. Nein, das ist ein aktives. Ich will den haben. Überhaupt ist das Erkennen viel mehr persönlich gerichtet. Ja, als Adam Eva erkannte, dann heißt das nicht nur, dass er gewusst hat, ach ja, die gibt es auch noch, ja. Nein, das war viel mehr. Das war ein persönliches auf ihn, auf sie zugehen. Und so ist das immer wieder in der gesamten Bibel. Und im Licht dieses Erkennens, dieses Ich weiß, sagt Gott, glaub es mir, da werden alle Dinge der Welt, alle Probleme dieser Welt klein und gering, wenn Gott es doch weiß. Alle Dinge werden dann transparent im Blick auf diesen Gott, der weiß, der um mein Leben weiß. Lies nochmal Psalm 139, vielleicht heute Abend oder so, da steht das drin. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Ja, sie ist einerseits grausam, wenn ich vor dir wegfliehe. Aber andererseits, meine Augen sahen schon den Keim im Leib der Mutter. Als mich noch niemand sah, du sahst mich schon. Und was sieht der Herr hier, wenn er auf die Gemeinde schaut? Er sieht die Werke. Er sieht die Bemühung, die Mühe der Gemeinde. Und er sieht das standhafte Ausharren, das beständig dranbleiben. Und er sieht, fangen wir damit mal an, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Vers 2. Ja, dass du sie geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Es gab damals eine ganz bestimmte Schar von Menschen, das waren Apostel. Das waren natürlich zunächst einmal die 12 Apostel, beziehungsweise dann, ja, die 12, kam ja dann der Matthias hinzu als Ersatz für Judas, dann natürlich Paulus. Aber dann gab es noch mehr Apostel, eine Schar von ungefähr 70 oder 120, das ist umstritten. Davon berichtet uns das Lukas-Evangelium, dass er auch diese Apostel genannt hat. Das waren Männer, die umherreisten und damit eine ganz besondere, eine ganz bestimmte Autorität hatten. Ich will darauf jetzt nicht länger eingehen. Aber dadurch, dass diese Leute eine solche Autorität haben, war das natürlich verführerisch, auch zu sagen, also passt auf Leute, ich bin ja nicht einfach nur Pastor, ich bin Apostel. Das hat ihnen gleich mehr Autorität verschafft, wenn sie in eine Gemeinde kamen. Das waren herumreisende Leute, die traten dann auf und traten so auf, ich bin Apostel. Das wusste eine Gemeinde am Anfang nicht. Ist er wirklich Apostel? Ist er es nicht? Hat er Jesus als Auferstandenen gesehen? Hat er ihn gesehen während der Zeit und ist mit ihm nachgefolgt? Während der Zeit von der Taufe im Jordan bis hin dann zur Kreuzigung und Auferstehung? Wissen wir nicht. Aber sie haben geprüft. Sie waren nicht leichtgläubig. Und dass sie das waren, dass sie hier formal waren, dass sie hier sauber Ordnung hatten, das wird gelobt. Ob sie rechtgläubig waren, darüber kann man streiten. Kriegen wir gleich. Aber eins waren sie, rechtgläubig. Aber rechtgläubig, das waren sie. Sie wollten zwischen Irrlehre und gesunder Lehre sehr klar und sehr deutlich unterscheiden. Das taten sie auch. Und böse Leute, Betrüger, die wollten sie nicht ertragen. Übrigens schon der Apostel Paulus muss sich mit solchen Typen herumärgern. Das lesen wir in 2. Korinther 10, 11, 12 und 13, in den letzten Kapiteln des 2. Korintherbriefes. Da sagt Paulus einmal, wenn jemand von außen kommt und mit dem Anspruch auftritt, ich bin Apostel, ihr trüget ihn gern, ihr trüget ihn gut. Und wenn er von euch Forderungen stellt und natürlich Geld mal haben will, ihr gebt es ihm. Der kann euch schlagen, ihr trügt es gut. Ihr seid so sehr beeindruckt, auch von euch selbst und so sehr von euch selbst fasziniert, dass ihr nicht bereit seid zu trennen. Und Paulus, der kann doch nicht mal richtig reden. Paulus begründet in seinem gesamten 2. Korintherbrief sein Apostolat im Kern mit Leiden. Und das macht nicht Eindruck bei einer Gemeinde wie Korinth, oder? Mal ehrlich, wenn er Wunder tut, wenn er Zeichen tut, das wäre toll. Wenn er Visionen hat, das würde Eindruck machen. Aber Leiden, doch, aber so, genau so tritt Paulus vor diese Gemeinde im 2. Korintherbrief. Und hier auch in Ephesus, in der Gemeinde. Paulus hatte ja geschrieben, als er das letzte Mal, gesagt, als er das letzte Mal die Ältesten von der Gemeinde von Ephesus sah, dass räuberische Wölfe in die Gemeinde hineinkommen werden. Und tatsächlich, die Ältesten hatten aufgepasst. Sie hatten gesagt, okay, die werden kommen und wir passen auf. Paulus hatte an Timotheus geschrieben, es kommen Irrlehrer in die Gemeinde. Das waren judaistische Irrlehrer. Wir lesen das im 1. Timotheusbrief. Timotheus wehrt sie ab. Im 2. Timotheusbrief, wahrscheinlich auch noch, als Paulus in der Gemeinde von Ephesus war, aber das ist nicht ganz klar. Aber wie viel Fassade von Frömmigkeit war dort in der Gemeinde? Wir lesen davon in 2. Timotheus Kapitel 3, wo von einem Schein der Gottseligkeit die Rede ist, aber sie verleugnen in Wahrheit die Kraft. Sie können Böse nicht ertragen. Sie mühen sich ab in der Gemeinde. Oh ja, sie sind fleißig. Sie tun viel in der Gemeinde. Jeder ist irgendwo engagiert. Ganz super, ganz toll. Und sie harren auch aus, da ist, wir würden heute sagen, Nachhaltigkeit drin. Sie mühen sich ab. Und der Herr sagt, gut, prima. Aber dann muss er dieser Gemeinde etwas sagen. Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Ich habe früher immer gedacht, naja, das ist wahrscheinlich so eine Art Verliebtsein, nicht? Wo man so auf Wolke 7 schwebt, wenn man in sie verliebt ist und ja, nichts anderes mehr sieht, alles rosarot sieht. Ist das gemeint? Ihr Lieben, ich glaube tatsächlich, dass es das gibt, dass wenn Christen zum Herrn finden und zum ersten Mal erkennen, dieser Gott in Christus ist nicht gegen mich, sondern er liebt mich, dass man hin und weg ist. Paulus schreibt einmal an die Gemeinde von Galatien, in Galater Kapitel 4. Wisst ihr noch, was damals ihr für eine Glückseligkeit hattet, als ihr das Evangelium gehört habt und angenommen habt? Ja, das gibt es, diese emotionale Freude. Aber ist das hier gemeint? Ist das hier mit der ersten Liebe gemeint? Noch einmal, ich will nicht ausschließen, dass das auch gemeint ist. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist genau das gemeint, was vielfach in Gemeinden sich einschleift. Man kommt zur Bibelstunde, man schleppt sich auch am Sonntag natürlich in Gottesdienst. Wäre ja auch schlimm, wenn die anderen denken würden, man wolle nicht mehr kommen. Aber es ist alles eben konventionell. Es ist alles so, weil man es immer so gemacht hat. Es ist alles so ohne inneren Antrieb. Jeremia erinnert einmal in Kapitel 2, in den Versen 2 und 3 daran, wie Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat. Und er spricht fast davon wie so eine Art Hochzeitsreise. Honeymoon, naja, wir würden sagen, wenn wir an die Wüstenwanderung denken, also so Honeymoons war das nicht, ja, da ging es schon zur Sache. Aber im Nachhinein, angesichts dessen, was zur Zeit Jeremias an Götzendienst in die Gemeinde einbrach, war das eine schöne Zeit, eine gesegnete Zeit. Was der Herr hier an der Gemeinde von Ephesus kritisiert, das ist die gewissenhafte, die ordentliche Erfüllung aller Pflichten. Das ist eine feste Tradition der Gemeinde, so machen wir das hier. Aber es ist ohne Liebe. Wir singen die Lieder, ja, machen wir. Wir sprechen auch das Glaubensbekenntnis, aber ist es wirklich ein Lobbekenntnis, was wir hier vor der unsichtbaren Welt darbringen, dem Herrn? Spricht uns das, was der Herr hier der Gemeinde in Ephesus sagen musste, an? Gilt das vielleicht auch für uns? Mühe, Anstrengung. Übrigens sagt der Herr hier noch nicht, was das Böse eigentlich ist, das sie nicht ertragen. Ja, es ist sehr unterschiedlich, kann das sein. Es kommt dann etwas später, da wird von den Werken der Nikolaiten ist die Rede, in Vers 6, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Ja, sie sind gegen die Bösen. Super. Wir werden noch andere Gemeinden kennenlernen, die alles nicht so ernst nehmen. Ja, das schon irgendwie. Läuft das schon? Nein, nein, das war die Gemeinde in Ephesus nicht. Was waren denn die Nikolaiten? Ich sag's mal kurz, das war eine Gemeinde der Gnostiker. Und diese Gnostiker, die machten eine sehr starke Unterscheidung zwischen Geist und Seele und Leib. Und sie legten Wert darauf, dass man innerlich, also mit seiner Seele, eine innere Verbindung zu Gott hat. Ja, man verstand sogar die Seele als sozusagen verwandt mit Gott, wie so ein inneres Licht. Der Leib, der war Nebensache. Mit dem Leib konnte man im Grunde machen, was man wollte. Der Leib, der vergeht doch sowieso. Und das taten sie dann auch. Manche in der Gnosis steigerten sich hinein in eine Selbstzerstörung. Sie nannten das dann Askese, aber es war viel, viel schlimmer. Und andere, die sagten, och, wenn der Leib egal ist, dann kann ich auch mit meinem Leib in ein Bordell gehen. Ist ja nur mein Leib. Paulus muss einmal an die Gemeinde von Korinth sagen, das geht nicht, Leute. Könnt ihr nicht machen. Denn ihr seid teuer erkauft, auch mit eurem Leib. Diese Nikolaiten, sie kommen übrigens noch einmal vor bei dem Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamon. Also die waren damals, diese Gnosisten, in dieser ganzen Gegend verbreitet. Zwei Gemeinden. Und dort werden sie verglichen in der Gemeinde von Pergamon mit Biliam. Da ist von der Lehre Biliams die Rede. Wisst ihr noch, wir hatten das noch nicht vor zu allzu langer Zeit über Biliam gehört. Dieser Mann, der berufen wurde, um die Gemeinde Gottes zu verfluchen. Was musste er tun? Er musste die Gemeinde segnen. Und der moabitische König Balak, der war sauer auf ihn. Und dann sagte Biliam, okay, also ich kriege jetzt nicht viel Geld von dir, kann ich auch verstehen, aber ich kann den nicht verfluchen, den Gott segnet. Geht nicht. Kam aus Mesopotamien. Aber ich gebe dir einen Tipp. Ladet die Leute mal ein. Verbündet euch. Gläubige mit Ungläubigen. Moabiter mit Leuten aus dem Volk Gottes. Und macht mal ein Volksfest. Macht mal was zusammen, richtig schön. Wir wissen, wie Gott gegen die Moabiter dann aufstand, wie er den Pineas lobte, dass er eine solche Verbindung zwischen einer Gläubigen und einem Ungläubigen verurteilte, ja, sie die beiden sogar tötete. Die Moabiter, sie waren seitdem immer die Feinde des Volkes Gottes. Lest 4. Mose 25, da steht alles drin. Diese Nikolaiten werden hier verglichen mit Biliam, mit der Lehre Biliams. Nicht diese geheimen Verbindungen, die man gerne haben will mit der Welt. Dass man hier keine klare Sache der Trennung macht. Dass man nicht weiß, wer gehört zum Volk Gottes und wer gehört nicht dazu. Sondern Kompromisse macht. Nein, das taten die Epheser nicht. Sie hassten die Lehre der Nikolaiten. Sie wussten, nein, ich bin ein ganzer Christ mit meiner Seele, mit meinem Geist und mit meinem Leib. Beides, ganz. Also habe ich auch mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Existenz, Gott zu gehorchen und ihm nachzufolgen. Du kannst die Nikolaiten nicht ertragen, du hasst sie. Und das ist gut. Das lobt Gott. Und dann Vers 7. Die letzten Worte Christi an diese Gemeinde sind nicht eine Drohung. Sie sind eine Verheißung. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein Wort, das der Herr aufgreift und das er auch schon in Matthäus 13, also während seines irdischen Lebens, gesagt hat. Aber da hat er es ein bisschen anders gesagt. Da hat er davon gesprochen, wer Ohren hat, Plural, Mehrzahl, der höre. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass der Herr hier nur von einem Ohr spricht. Wir hören so viele Stimmen, wir hören gar nicht mehr hin. Mit der einen hören wir das und mit dem anderen möglichst noch das. Aber wenigstens hör da mit einem Ohr hin, was der Herr sagt. Wenigstens mit einem Ohr. den Gemeinden, allen Gemeinden. Finden wir uns in der Gemeinde von Ephesus wieder? Dann lasst uns Buße tun. Dann lasst uns umkehren. Dieses Sendschreiben, es endet mit einer Verheißung. Mit einer Verheißung an die Überwinder. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Das Heiligtum in Ephesus, also das Artemis, das Diana-Heiligtum, war errichtet auf einem anderen Heiligtum. Und das war sozusagen ein, ich sag mal, Lebensbaum. Ja, das war so ein heiliger Hain, den es damals übrigens im kleinasiatischen Raum überall gab. Es ist möglich, dass hier der Herr darauf eine Anspielung macht. Die hatten damals im Heidentum so einen heiligen Hain mit einem heiligen Baum. Der Baum des Lebens steht woanders. Ist das unsere Ausrichtung? In der Mitte des Paradieses. Von dem gebe ich euch zu essen. Dieses Wort ist an die Überwinder gerichtet, an die im Glauben Überwindenden. Wisst ihr, was der Herr auch in diesem Psalm, in diesem Sendschreiben sagt? Er sagt, wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Leuchter aus deiner Mitte hinwegrücken. Was heißt denn das? Machen wir uns klar, dass die sieben Leuchter sieben Gemeinden sind. Und wenn jetzt ein Leuchter aus der Gemeinde entrückt wird, weggenommen wird, dann heißt das auch, dass eventuell, gegebenenfalls, die Situation eintreten kann, dass man sich von einer Gemeinde, die absolut nur noch formalistisch ist, trennen muss, um dann in eine andere Gemeinde zu gehen. Dass sozusagen der Leuchter hinweggerückt wird. Nicht jede Gemeindetrennung ist falsch. Aber dann geh in eine andere Gemeinde. Dann bleib nicht weg. Aber ich will den Leuchter aus deiner Mitte, aus der Mitte der Gemeinde hinwegrücken. Interessantes Bild, oder? Die Gemeinde, so wie sie hier ist, so wie sie in dieser Welt ist, so wie sie sich, ich sag mal, optisch darstellt, sie besteht eben nicht nur aus Heiligen. Wir können keine Menschen ins Herz gucken. Da sind auch Menschen bei, die nicht Buße tun, deren Herz verhärtet ist. Das ist normal. In der Gemeinde von Korinth stellt der Apostel Paulus das dar anhand des Bildes von der Wüstenwanderung, wo so viele umkamen. Von diesen 600.000, ihr Lieben, blieben nur zwei übrig. Das ist nicht toll, oder? Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus einmal von einem großen Haus, in dem sowohl Gefäße zur Ehre drin sind und auch Gefäße zur Unehre.